Dieser Podcast wird unterstützt von Tierschutz Austria.
Liebe Freundinnen und Freunde, jetzt haben wir noch 3 Wochen Zeit. Nützen wir jeden Tag, jede Stunde, jede
Minute. Es gibt 3 mögliche Kanzlerkandidaten in diesem Land. Es ist ein offener Dreikampf. Es geht um wenige Stimmen.
In jedes Mausloch muss ein Freiheitlicher hineingeschaut haben, auf der Suche nach einer Wählerstimme.
In Österreich läuft derzeit der Wahlkampf auf seine Hochphase zu. 2 Wochen noch. Dann wählen die Österreicherinnen und Österreicher ein neues Parlament und eine neue Regierung.
Was jetzt schon feststeht, eine Regierungsbildung könnte schwierig werden. Vielleicht so schwierig wie noch nie. Die rechtspopulistische FPÖ liegt in Umfragen auf Platz 1. Aber keine Partei möchte mit dem Vorsitzenden Herbert Kickl koalieren.
Eine Alternative wäre eine Dreierkoalition ohne FPÖ. Und so ein Bündnis könnte für eine Partei der Sprung aufs große politische Parkett sein. Die liberalen Neos.
Regieren wollen die Neos ja schon immer. Das ist irgendwie so der Anspruch, mit dem diese Partei von Anfang an in die Politik gegangen ist.
Aber die Neos saßen noch nie in einer Bundesregierung. Kann eine Partei mit so wenig Erfahrung tatsächlich Juniorpartner werden?
In Deutschland dagegen regiert die liberale FDP seit 2021 in einer Dreierkoalition. Aber müsste die Ampelregierung für Österreichs Liberale nicht eher ein abschreckendes Beispiel sein?
Die FDP ist echt am Schwimmen. Und wie das ausgeht, ist gar nicht so klar. Man kann auf jeden Fall sagen, dass die FDP in dieser Regierung am meisten zu kämpfen hat.
Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard.
In dieser Folge von Inside Austria sprechen wir über Österreichs Liberale, die Neos. Wir wollen wissen, wie groß ihre Chancen sind, tatsächlich in der Regierung zu landen. Und was sie dabei vielleicht aus den Erfahrungen von Deutschlands liberaler Partei, der FDP, lernen können.
Danke, danke, danke. Ja, es ist unglaublich, wie viele Menschen heute hierher gekommen sind, wie viele Freundinnen und Freunde. Ich bin gar nicht dazu gekommen, überall Hallo zu sagen.
Ein lauer Sommerabend im August. In einer Strandbar am Wiener Donaukanal steht Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger auf einem kleinen Podest. Sie trägt einen gemusterten Jumpsuit, hellen Blazer und weiße Sneakers. Um sie herum baumeln pinke Luftballons. Im Hintergrund fließt der Donaukanal. Es ist der offizielle Wahlkampfauftakt der Neos.
Ich glaube, in 37 Tagen und einer halben Stunde schließen die Wahllokale. Das heißt, wir verplempern jetzt keine Zeit mit Reden, wir gehen raus und kämpfen Wahl. Das war's, tschüss. Nein.
Die Neos-Chefin ist sichtlich locker und entspannt. Nach außen hin wirkt es fast so, als wäre der Wahlkampf schon gelaufen.
Mein Eindruck ist, dass sich die Partei und auch die Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger akribisch auf eine Regierungsbeteiligung vorbereiten, die sie so dringend wollen.
Das ist unser Kollege Sebastian Fellner, Innenpolitikredakteur beim Standard. Er meint, hinter den Kulissen ist bei den Neos alles andere als Entspannung angesagt.
Die Neos haben zum Beispiel jetzt im Wahlkampf Reformgruppen gebildet, wo sie mit Expertinnen und Experten Maßnahmen für die ersten 100 Tage ihrer Regierungszeit erarbeiten, ohne dass sie noch in irgendeiner Form in der Regierung wären. Während andere Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidatinnen durchs Land touren und Hände schütteln, sitzt Beate Meinl-Reisinger dann in einem Besprechungsraum im Keller mit 10 anderen JuristInnen und überlegt sich, wie man das System der Veraktung in den Ministerien reformieren könnte.
In Umfragen liegen die Neos derzeit zwischen 8% und 11%. Sie werden bei der kommenden Wahl wohl mit den Grünen um Platz 4 kämpfen. Normalerweise nicht gerade eine Position, aus der man geradewegs in die Regierung steuert. Und trotzdem ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Neos diesmal zum Zug kommen.
Das liegt vor allem daran, dass, wenn man sich zumindest die Umfrageergebnisse anschaut, ÖVP und SPÖ wahrscheinlich oder womöglich keine gemeinsame Mehrheit hätten und um eine Koalition zu bilden, einen dritten bräuchten. Und da sind die Neos recht hoch im Kurs.
Katharina Mittelstedt ist leitende Redakteurin Innenpolitik beim Standard. Sie analysiert schon seit Monaten die Umfragewerte und mögliche Koalitionsvarianten. Und was sich dabei abzeichnet, die rechtspopulistische FPÖ wird vermutlich auf dem ersten Platz landen. Volkspartei und Sozialdemokraten kämpfen um Platz 2.
Klar ist, in der ÖVP wie auch in der SPÖ, dass es natürlich das oberste Ziel ist, nach dieser Nationalratswahl zu regieren. Und in allen beiden Parteien schließen die Spitzen zumindest öffentlich und ganz offen aus, mit Herbert Kickl zu koalieren.
Dass sich die beiden Parteien doch noch mit FPÖ-Chef Herbert Kickl einlassen, das ist natürlich eine Option. Die andere Möglichkeit wäre ein Dreierbündnis aus Volkspartei, Sozialdemokraten und einer Kleinpartei. Und wie unsere Kollegin Katharina Mittelstädt sagt, haben hier die Neos eigentlich die besten Karten.
Das liegt einerseits daran, dass die ÖVP jetzt 5 Jahre lang in einer Koalition mit den Grünen war und sich gerade zuletzt ziemlich mit den Grünen abgemüht hat. Die Stimmung in der Partei ist recht schlecht gegenüber dem aktuellen kleinen Koalitionspartner der Volkspartei. Und so wollen die meisten in der ÖVP definitiv die Neos lieber in einer künftigen Koalition haben als die Grünen.
Auch in der SPÖ kann man sich mit der Idee anfreunden, zumindest teilweise.
Rund um Parteichef Andreas Babler werden die Grünen durchaus als ein attraktiver Koalitionspartner erachtet. Es gibt aber auch andere Fraktionen und Bundesländer in der SPÖ, bei denen die Neos dann doch auch eigentlich sehr gut angeschrieben sind. Zum Beispiel in der SPÖ Wien, die ja aktuell auf Landesebene auch mit den Neos regiert.
Für Österreich wäre eine Dreierkoalition ein absolutes Novum.
Das gab es auf Bundesebene noch nie.
Und für die Neos wäre der Sprung auf die Regierungsbank die lang ersehnte Feuerprobe.
Mehr als 10 Jahre sitzen die Neos schon im Parlament. Immer in der Opposition. Anders als Deutschland hat Österreich keine lange liberale Tradition. Die Parteien haben zwar immer mal wieder liberale Ideen im Programm, sind aber ideologisch anderswo verortet. Eine eigenständige liberale Bewegung entsteht in Österreich erstmals Anfang der 1990er Jahre. Das Liberale Forum.
In einem Land, das so von einem Zwei-Parteien-System geprägt war wie Österreich, wo wir wissen, dass ÖVP und SPÖ miteinander über 90% Wählerschaft hinter sich hatten. Da war lange Zeit für eine Alternative zu den beiden kaum Platz.
Das ist Heide Schmidt. Sie gründet damals das Liberale Forum. Vorher war sie Mitglied bei der FPÖ.
Und das, was diese FPÖ versucht hat, war, liberale Politik mit einem österreichischen Profil zu machen. Und dieser Kreis war in der FPÖ durchaus immer da, auch wenn die Nationalen eine von mir aus mal Mehrheit, mal Minderheit hatten, wie auch immer.
Die FPÖ hat zwar lange Zeit einen liberalen Flügel, aber spätestens als Jörg Haider Ende der 80er Jahre die Partei übernimmt, setzen sich dort die nationalistischen Kräfte durch.
Wie Haider das dann weiterentwickelt hat, war einfach spürbar, das, was wir mit liberaler Politik einmal wollten, geht nimmer. Aber das Land braucht eine liberale Partei.
Also gründet Schmidt gemeinsam mit ein paar anderen liberalen FPÖ-Mitgliedern 1993 das Liberale Forum.
Und ich glaube ja, dass wir auch die Neos heute gar nicht hätten, wenn es nicht vorher das Liberale Forum gegeben hätte, weil wir einen Boden aufbereitet haben und weil wir Gedanken in die öffentliche Diskussion gebracht haben, die vorher nicht drinnen waren.
Die frühe klare Trennung der liberalen Bewegung von der heute rechtspopulistischen FPÖ, die prägt jedenfalls auch die Neos heute. Die stehen nämlich politisch deutlich weiter links als andere liberale Parteien in Europa. Zum Beispiel die deutsche FDP.
Das Liberale Forum bleibt nach seiner Gründung mehrere Jahre im Parlament und wird später mit den Neos fusionieren.
Jede Nachbarin, die auf der Stiege erwischt wird, jedes Patenkind, das in den nächsten Tagen anruft und jeder Kollege am Arbeitsplatz soll davon erfahren, hier bricht auf das neue Österreich, hier bricht auf Neos.
Wir befinden uns im Oktober 2012. Der Mann, der hier spricht, das ist Matthias Strolz, ein Vorarlberger Unternehmer, damals 39 Jahre alt, kurzgeschorene Haare, hellblaues Hemd. Er spricht auf einer Bühne in einem Veranstaltungssaal in Wien. Die Leute um ihn herum tragen fast alle etwas Rosafarbenes oder Pinkes. Das Markenzeichen der gerade neu gegründeten Partei, das neue Österreich. Kurz Neos.
Und euch alle lade ich ein. Auf geht's, packen wir gemeinsam an, gehen wir gemeinsam voran. Dankeschön, wir sehen uns wieder, hoffentlich.
Man kann sagen, die Geschichte der Partei ist eigentlich eine recht flotte Erfolgsgeschichte, weil schon 2013 sind die Neos erstmals in den Nationalrat eingezogen und sitzen dort seither auch kontinuierlich mit immer etwas besseren Wahlergebnissen als beim letzten Mal.
Den Erfolg gleich zu Beginn verdankt die Partei vor allem ihrem Vorsitzenden und Gründer.
Matthias Strolz ist ein eher ungewöhnlicher Typus Politiker. Er ist ein extrem quirliger und begeisterungsfähiger Typ, hat so eine leicht esoterische Ader. Also er wurde in Österreich auch damit bekannt, dass er gerne Bäume umarmt. Aber gleichzeitig hat er all diese Dinge mit einem Funken Selbstironie vor sich hergetragen.
Was Strolz außerdem auszeichnet, das ist sein rhetorisches Talent.
Er hat es irrsinnig gut geschafft, in Bildern zu vermitteln, was die Neos verkörpern sollen. Viele der Sprüche, die er damals geprägt haben, sind heute noch quasi Kern von Neos-Wahlkämpfen. Also zum Beispiel, dass die Neos jedem Kind die Flügel heben wollen, um eben darauf hinzuweisen, dass alle Kinder Chancen brauchen, um erfolgreich zu sein in einem Leben. Oder auch, sei Pilot deines Lebens, ist so ein Spruch, so ein fast Kalenderspruch, den Matthias Strolz geprägt hat. Da hat er dann sogar einen Lebensratgeber mit diesem Titel geschrieben.
Auch in Parlamentsdebatten fällt der Neos-Chef bald mit seiner besonderen Rhetorik auf.
Und wenn ich dann, Herr Strache, Ihnen zuhöre, dass Sie sagen, ich will eher eine Volksabstimmung, aber ich kann nicht, weil die ÖVP fesselt mich. Und dann höre ich den Herrn Kurz und der sagt, ich will eher eine Volksabstimmung, aber ich kann nicht, weil die FPÖ fesselt mich. Dann frage ich mich, ist das ein Selbstfesselungsverein dieser Regierung? Ist das ein Bondage-Club oder was ist mit euch?
Da kann es durchaus auch dazu kommen, dass es einen Ordnungsruf gibt.
Natürlich gehört die Zwangsmitgliedschaft weg. Sie haben nur nicht die Cojones, dass Sie das öffentlich sagen. Das finde ich falsch. Jawohl.
Auch in einer Fremdsprache ist dieser Wortgebrauch nicht zulässig. Wollen Sie es zurücknehmen oder?
Ja.
Danke.
Neben Matthias Strolz sind es vor allem ehemalige ÖVP-Mitglieder, die sich zu Beginn bei den Neos engagieren. Leute, denen die Volkspartei zu wenig modern oder auch zu wenig europäisch ist. Auch die heutige Parteichefin Beate Meinl-Reisinger gehört zu dieser Gruppe.
Als liberale Partei geht es den Neos inhaltlich vor allem um möglichst viel Freiheit für die Bürgerinnen und Bürger. Der Staat soll nur eingreifen, wenn es unbedingt notwendig ist. Vor allem aus der Wirtschaft soll er sich raushalten.
Thematisch haben sich die Neos immer schon vor allem auf die komplexe Bildung, Transparenz, saubere Politik und eben gewisse Wirtschaftsfragen konzentriert. Gleichzeitig gelten sie in Österreich als Teil des Mitte-Links-Spektrums.
Anders als zum Beispiel die Freiheitlichen positionieren sich die Neos eindeutig pro-europäisch und wollen die Zusammenarbeit auf EU-Ebene stärken.
Die Neos stehen eben auch für Vielfalt und eine Offenheit und gewisse Toleranz.
Man könnte sagen, die Neos befinden sich irgendwo zwischen der konservativen Volkspartei und den eher links ausgerichteten Grünen. Ein ziemlicher Spagat.
Überspitzt formuliert könnte man das Dilemma der Neos so beschreiben. Vielen Linken sind sie wirtschaftspolitisch zu neoliberal. Gleichzeitig sind sie für viele von denen, die von ihrer Wirtschaftspolitik angesprochen werden, gesellschaftspolitisch zu links.
Die Nähe zu den Grünen und zur Volkspartei spiegelt sich auch in der Wählerschaft wider.
Also die klassische Wählerschicht der Neos ist irgendwie gebildet, urban und vielleicht unternehmerisch tätig.
Auf jeden Fall sind es eher Menschen aus einem bürgerlichen Milieu, die Neos zu Beginn unterstützen, auch finanziell.
Der Industrielle Hans-Peter Haselsteiner hat die Neos über die Jahre sehr stark unterstützt und ihnen mehrere hunderttausend Euro gespendet.
Hans-Peter Haselsteiner war früher Chef des österreichischen Baukonzerns Strabag, der auch viele staatliche Aufträge abgewickelt hat. Und er ist Miteigentümer des Verkehrsunternehmens Westbahn.
Er sagt, er hat das aus Überzeugung gemacht und Haselsteiner hat auch die Vorgängerpartei, das Liberale Forum, unterstützt.
Die Neos müssen sich immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, käuflich zu sein und Politik für Haselsteiner zu machen.
Jetzt würde niemand abstreiten, dass die Neos Politik im Sinne von Hans-Peter Haselsteiner machen. Das ist aber halt auch der Grund, warum er an sie spendet. Also das funktioniert ja in beide Richtungen.
Solche Großspenden sind in Österreich mittlerweile verboten. Einzelpersonen dürfen nicht mehr als 7.500 Euro an Parteien spenden.
Aber wenige Tage bevor diese neuen Regeln in Kraft getreten sind, hat Haselsteiner nochmal schnell 300.000 Euro an die Neos überwiesen. Das hat natürlich nicht gut ausgeschaut.
Warum das alles so ganz genau bekannt ist, das liegt übrigens daran, dass sich die Neos Transparenz ganz groß auf die Fahne schreiben.
Jede Parteiorganisation veröffentlicht online jede einzelne Einnahme und Ausgabe, also jede Spende. Und bei den Ausgaben geht es von Gehältern für die Landesgeschäftsführerinnen bis zur Supermarktrechnung für Kaffeekapseln. Und bis heute kann man da zum Beispiel nachlesen, dass Beate Meinl-Reisinger im Jahr 2013 um 50 Euro am Wiener Westbahnhof geparkt hat.
Auch im aktuellen Wahlkampf fordern die Neos, dass jede einzelne Ausgabe eines Ministeriums online einsehbar ist.
Den ersten Einzug in eine Landesregierung schaffen die Neos im Jahr 2018 in Salzburg.
Damals in einer Koalition mit ÖVP und Grünen.
Erfahrung in einer Dreierkoalition hätten die Neos also eigentlich. Wobei unser Kollege Sebastian Fellner sagt, aus Sicht der Neos wird diese Landesregierung eigentlich nicht wirklich als Erfolg gewertet.
Weil man hat zwar diese Periode fertig regiert, ist dann aber bei der nächsten Wahl nicht nur aus der Landesregierung, sondern auch gleich aus dem Landtag geflogen, also aus dem Landesparlament.
Und dann passiert im Jahr 2018 noch etwas, das die Neos auf eine harte Probe stellt.
Ich war nie ein Sesselkleber und habe auch nicht vor, ein solcher zu werden. Das Leben ist ein konstanter Fluss, vorwärts, im Fluss des Lebens. Und so ist es für mich jetzt an der Zeit, die Übergabe meiner Funktion als Parteivorsitzender einzuleiten und in einem zweiten Schritt dann auch die Funktion des Clubobmanns zu überantworten.
Der Parteigründer Matthias Strolz zieht sich aus der Politik zurück. In einer Pressekonferenz, die OE24 festgehalten hat, gibt er am 7. Mai mit Tränen in den Augen bekannt, dass er sich in Zukunft auf sein Privatleben fokussieren will.
Und viele politische Beobachterinnen und Beobachter hatten damals das Gefühl, dass das für die Neos auch ein Kahlschlag bedeuten könnte. Also, dass die Neos womöglich mit dem Abgang von Matthias Strolz ein großes Problem haben könnten oder sogar untergehen.
Aber es wird anders kommen.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich möchte wirklich sagen, dass ich unendlich auch gerührt bin, weil es so ein kraftvolles Zeichen des Vertrauens ist.
Mit mehr als 94% wird Beate Meinl-Reisinger einen Monat später zur neuen Parteichefin der Neos gewählt. Sie gehört zwar auch zu den Gründungsmitgliedern, ist aber ein vollkommen anderer Typ Mensch als Matthias Strolz.
Beate Meinl-Reisinger ist doch irgendwie einen Ticken seriöser und ernsthafter in ihrem Auftritt. Sie ist auch überhaupt nicht esoterisch veranlagt. Sie ist eine studierte Juristin und das merkt man ja durchaus auch manchmal an.
Seit wie vielen Jahren hören wir, Kinderbetreuung gehört ausgebaut? Seit wie vielen Jahren wird das mantraartig wiederholt, wie wichtig das ist? Und nur sehr, sehr zaghaft wird das angegangen. 30 Jahre hinken wir hier hinterher im Vergleich zu anderen Ländern wie Dänemark.
In der Partei ist Meinl-Reisinger bald als Political Animal bekannt.
Meinl-Reisinger begreift den Job der Parteichefin durchaus auch als Zugpferd, als die Person, die diese Partei zieht und vorantreibt. Und das bestätigen auch Menschen in ihrem Umfeld, die mit ihr arbeiten, dass sie viel verlangt und dass sie auch selber viel Energie reinsteckt.
Und auch außerhalb der Neos macht sie sich einen Namen.
Die ist eine Politikerin, die sich sehr breit thematisch aufgestellt hat und die eigentlich zu fast egal, was aufkommt, relativ schnell irgendwie ihr Handy in die Hand nimmt und ein Video aufnimmt und irgendwie kurz ein Statement zu Dingen abgibt.
Zum Beispiel, als im August mehrere Konzerte von Taylor Swift in Wien wegen eines versuchten Terroranschlags abgesagt wurden.
Und ja, was ist das für eine Trauer mit den abgesagten Taylor Swift-Konzerten? Es ist wirklich natürlich ein super Job der Behörden, dass sie dieses Attentat verhindert haben. Trotzdem möchten wir schon noch wissen, wie das auch mit der Kommunikation war, denn wir wurden nicht informiert über eine bestehende Terrorgefahr und ich glaube auch, das hätte besser gehen können.
Solche nahbaren Botschaften kommen gut an. Die Neos überstehen den Wechsel in der ersten Reihe und legen bei Wahlen sogar weiter zu. Vor allem von der ÖVP wandern Stimmen zu ihr rüber.
Was aber mittlerweile ziemlich eindeutig ist, bei etwa 10% dürfte das Wählerpotenzial der Neos erschöpft sein.
Gleichzeitig zeigen Umfragen, dass die Neos für sehr viele Menschen eine attraktive zweite Wahl wäre. Also würden sie nicht die Partei wählen, der sie ihre Stimme geben, dann wären die Neos durchaus irgendwie auch ganz attraktiv. Darunter leiden die Neos auch massiv, denn sie wissen, dass sie als zweite Wahl halt eben trotzdem die Stimme nicht bekommen. Gleichzeitig ist Beate Meinl-Reisinger auch in Politiker-Beliebtheitsumfragen eigentlich immer recht weit oben. Also sie kann durchaus viele Menschen, die eben auch nicht die Neos wählen würden, zumindest in irgendeiner Form ansprechen.
Im Jahr 2020 landet die Partei zum zweiten Mal in einer Landesregierung. Diesmal mit der SPÖ in Wien. Die Neos bekommen das Bildungs- und das Integrationsressort. Keine besonders dankbaren Jobs.
Das sind zwei Themen, die in einer Millionenstadt natürlich einfach extrem schwierig sind. Und da haben auch manche zu Beginn dieser Koalition vermutet, dass die SPÖ den Neos diese Ressorts sehr gerne überlassen hat, weil man sie da ein bisschen anrennen lassen kann.
Viel Raum für Gestaltung haben die Neos in Wien nicht.
Die Neos haben aus dieser Regierungsbeteiligung in Wien, die ja noch läuft, aber ganz bestimmt auch etwas gelernt, nämlich eben, dass man schon sehr vorsichtig sein muss, allein dabei, welche Themen und welche Bereiche man schlussendlich verantwortet.
Alle Österreicherinnen und Österreicher haben die Chance, im Herbst auf Zuversicht und Perspektiven gemeinsam mit euch kann ich das schaffen.
Zurück in der Wiener Strandbar Ende August. Nach nur 15 Minuten hat sich Beate Meinl-Reisinger von purer Tiefenentspannung in Rage geredet. Man merkt, sie meint es ernst. Sie will endlich mitregieren.
Ich mache das und wir machen das nicht, weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist. Es ist ein Job, den vielleicht nur eine Frau machen kann. Wir werden das hinkriegen, gemeinsam mit euch.
Was für die Neos bei der Wahl auch ein Vorteil sein kann: Sie sind die einzige Partei, die eine Frau als Vorsitzende haben. Und damit spielen sie auch ganz gern.
Es gibt nur ein großes Problem, das den Neos bei Koalitionsverhandlungen zum Verhängnis werden könnte. Sie haben zwar schon in zwei Landtagen mitregiert, mehr aber auch nicht.
Das ist absolut eine große Schwäche der Neos, dass sie keine Regierungserfahrung im Bund haben. Das ist aber halt auch eine Schwäche, die jede Partei früher oder später überwinden muss.
In Regierungsverhandlungen würden die unerfahrenen Neos gegenüber der Volkspartei und den Sozialdemokraten wohl öfter mal den Kürzeren ziehen, wenn es etwa um Postenvergaben oder Schwerpunkte im Regierungsprogramm geht. Da lohnt es sich womöglich, einen Blick darauf zu werfen, wie andere liberale Parteien als Juniorpartner in Regierungen zurechtkommen. Zum Beispiel die FDP in Deutschland.
Wir haben kennengelernt, da war er ein junger wie der Hund. Wir waren ein Spitzenteam. Aber dann ist er krank geworden und schwach geworden. Und dann hat er mich abgeben müssen. Aber nicht obwohl, sondern weil er mich eben so gern gehabt hat. Ob ich noch mal so jemanden finde wie er? Na.
Sie hörten Gerry Seidel als Schäferhund Benno. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
Ja, hallo, ich bin der Serafin. Ich bin Korrespondent im Hauptstadtbüro des Spiegel und kümmere mich da unter anderem um die FDP.
Die Freie Demokratische Partei sitzt aktuell als Koalitionspartner in der deutschen Bundesregierung. Und das nicht zum ersten Mal. Die Liberalen können in Deutschland insgesamt auf eine sehr wechselhafte Geschichte zurückblicken.
Mal waren sie in der Regierung, mal waren sie in der Opposition. Manchmal sind sie auch aus dem Bundestag geflogen und haben dann außerparlamentarische Opposition betrieben.
Grund genug für uns, um zusammen mit unserem Kollegen Serafin Reiber mal zu schauen, was die Neos aus diesen wechselhaften Erfahrungen der FDP lernen können. Denn grundsätzlich teilen beide ja dieselben Werte.
Also die FDP ist eine Partei, die sich in klassischer Weise dem Liberalismus verpflichtet hat. Also weniger Staat, Eigenverantwortung, ein klares Bekenntnis zur Marktwirtschaft, natürlich auch zum Kapitalismus, die Freiheit des Einzelnen und die Rechte der Bürger zum Beispiel.
Der vermutlich größte Unterschied zu den Neos ist, dass es die FDP schon sehr, sehr viel länger gibt.
Also die FDP ist wie viele liberalen Bewegungen aus der Aufklärung hervorgegangen als Gegenmaßnahme zu den reaktionären Kräften damals und hat sich dann 1861 als deutsche Fortschrittspartei etabliert.
Nach dem Zweiten Weltkrieg formiert sich die Partei neu. 1948 wird die Freie Demokratische Partei, die FDP, gegründet.
Und die war am Anfang schon auch ziemlich erfolgreich. Also bei den ersten Wahlen in Deutschland 1949 kam sie aus dem Stand auf 11,9%.
Ein guter Start für Deutschlands liberale Kräfte. Trotzdem wird damals viel gestritten. Und zwar vor allem darüber, was genau Liberalismus eigentlich heißt. Im Zentrum steht die Freiheit, aber ob der freie Markt oder die freien Bürgerrechte wichtiger sind, ob man sich eher nach links oder nach rechts orientiert, darüber sind sich Liberale auf der ganzen Welt bis heute nicht einig.
Auch da gab es schon viele Richtungskonflikte, beispielsweise bei der Frage, wie mit den Nationalsozialisten umzugehen sei, mit den Beamten des NS-Staats. Und da hat sich die FDP auch schon früh als rechtsaußen definiert. Deswegen saß sie auch im Bundestag immer rechts zur CDU.
Wir haben es ja schon gehört. Die FDP steht im politischen Spektrum viel weiter rechts als ihre österreichische Schwester. Die FDP war an 5 verschiedenen Bundesregierungen beteiligt, davon 3 mit der konservativen CDU. Einmal in einer Koalition mit den Sozialdemokraten und jetzt seit Ende 2021 in einem Dreierbündnis mit SPD und Grünen, also der Ampel.
Was all diese Regierungen gemeinsam hatten, die FDP war immer Juniorpartner, schwankte irgendwo zwischen 5% und 12%.
Die FDP hat dann immer als kleiner Partner sich irgendwie behaupten müssen und das zieht sich durch die Geschichte der FDP.
Als Kleinpartei hat sie natürlich nur begrenzte Möglichkeiten, eigene Forderungen durchzusetzen. Aber die FDP hat es früh verstanden, auch als schwächstes Glied in der Kette mit ihrer Macht zu spielen. Schon mehrfach hat sie in der Vergangenheit Koalitionen zerbrechen lassen, weil sie sich mit dem Bündnispartner nicht einig werden konnte.
Oder wie 2017, als Christian Lindner die Jamaika-Verhandlungen, also die Verhandlungen zwischen CDU, den Grünen und der FDP scheitern ließ mit den Worten:
Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Auf Wiedersehen.
Christian Lindner, das ist der Chef der FDP. Er stellt damals klar, um jeden Preis wollen die Liberalen nicht regieren. Vielleicht auch deshalb, weil die Regierungsbeteiligungen der FDP in Umfragen oft geschadet haben. Bei den Bundestagswahlen 2013 ist sie nach 4 Jahren gemeinsamer Koalition mit der CDU sogar aus dem Parlament geflogen. Aber trotz der vielen Rückschläge hat es die FDP immer wieder geschafft, sich zu erholen.
Es ist aber deswegen auch eine tragische Geschichte, weil die FDP in all diesen Jahren es nie geschafft hat, ihre Stammwählerschaft zu erweitern.
Ähnlich wie bei den Neos sitzt die Stammwählerschaft der FDP vor allem in Regionen, die wirtschaftlich stark sind.
Es gibt ja diesen Witz, dass in der FDP hauptsächlich Zahnärzte vertreten seien, also Männer, die viel verdienen und ökonomisch erfolgreich sind. Und das stimmt zum Teil auch. Also die FDP hat tatsächlich ein sehr kleines Stammwählerklientel und tut sich schwer, auch Wählerschichten über dieses Stammwählerklientel hinaus zu finden. Das gelingt hin und wieder. Aber die sind dann auch sehr schnell enttäuscht von der FDP, lassen die FDP fallen wie eine heiße Kartoffel und deswegen oszillieren die Umfragen der FDP sehr stark.
Bei der letzten Bundestagswahl ist es der FDP zum Beispiel gelungen, viele junge Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Insgesamt kamen sie dadurch auf 11,4% der Stimmen.
Das ist ein sehr gutes Ergebnis gewesen für die FDP.
Aber ein Großteil dieser Wählerinnen und Wähler hat sich inzwischen wieder enttäuscht abgewendet. Heute steht die Partei in Umfragen gerade mal bei 4%.
Vielleicht also doch kein so gutes Vorbild für die Neos, oder?
Grüne und FDP verbindet, dass beide einen eigenständigen Wahlkampf geführt haben. Die Parteien der Großen Koalition dagegen haben in der Summe nicht gegenüber der letzten Wahl gewonnen. Und deshalb kann es in Deutschland kein Weiter-so geben. Jetzt ist die Zeit für einen neuen Aufbruch.
So euphorisch klang FDP-Chef Christian Lindner noch vor 3 Jahren, als er seine Partei in die neue Regierung mit Sozialdemokraten und Grünen geführt hat. Wieder als Juniorpartner, trotz der großen Zugewinne.
Und in ihrer Rolle als kleinster Partner in dieser Regierung hat sie natürlich immer darunter gelitten, dass sie halt ja klein war, verhältnismäßig. Und sich in ihrer Rolle in dieser linksliberalen Koalition nie so wirklich wohlgefühlt hat.
Man muss dazu sagen, die Ampel hatte insgesamt auch keinen leichten Start. Ukraine-Krieg, die Folgen der Pandemie, später die Eskalationen in Nahost. All das fällt in ihre Regierungszeit.
Aber auch unabhängig von den globalen Krisen zeigt sich schnell, die Unterschiede zwischen den 3 Parteien sind dann doch größer als die Gemeinsamkeiten. Gerade bei Themen wie Klimaschutz oder soziale Förderung gibt es Spannungen zwischen der rechtsliberalen FDP und den beiden linksliberalen Partnern.
Alle Parteien müssen schmerzhafte Kompromisse eingehen. Vor allem auch die Grünen bei Klimaschutzmaßnahmen oder der Asylpolitik. Aber der FDP fällt es offenbar besonders schwer, ihrer kleinen, aber treuen Stammwählerschaft diese Kompromisse zu verkaufen.
Und entsprechend ist dann die FDP in dieser Regierung, zumindest in der Wahrnehmung ihrer Koalitionspartner, immer das Sand im Getriebe gewesen. Das heißt, die FDP hat provoziert, die FDP hat Forderungen erhoben, die FDP hat Kompromisse boykottiert, die FDP hat auch versucht, Gesetzesvorhaben aufzuhalten. Und man hat ihr immer die Rolle zugeschrieben, nicht konstruktiv zu sein und einfach auf das eigene Wohl bedacht zu sein.
In Deutschland ist vielen der Streit um das sogenannte Heizungsgesetz in Erinnerung geblieben.
Der Streit in der Ampelkoalition über das Gebäudeenergiegesetz geht weiter. Vor allem die FDP hat noch Bedenken und will den Gesetzentwurf von Wirtschaftsminister Habeck umschreiben lassen.
Wenn man will, kann man zueinander kommen. Aber man muss es jetzt auch wollen.
Es liegt im Deutschen Bundestag. Ich bin ja nur Regierung. Das ist jetzt im Parlament.
Auch bei anderen Themen, sei es der Haushalt, die Rente oder das Arbeitslosengeld. Immer wieder bricht Streit in der Ampel aus.
Und immer wieder werfen Grüne und SPD ihrem liberalen Koalitionspartner vor, in der eigenen Regierung querzuschießen.
Ich bin nicht ganz sicher, ob diese Unterstellungen der Koalitionspartner immer zutreffend waren. Zum einen, weil natürlich die FDP in ihrer Rolle als kleinste Kraft in dieser Koalition immer in Bedrängnis geraten ist. Aber es stimmt schon auch, dass die FDP mit ihrem Krawallkurs dieser Sache nicht unbedingt einen Gefallen getan hat. Das liegt aber natürlich auch daran, dass die FDP in dieser Zeit sehr viele Wahlen verloren hat.
Unser Kollege Serafin Reiber spricht hier zum Beispiel von den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein im Mai 2022. Da hat die FDP 5% verloren. In Niedersachsen und Berlin ist sie aus dem Landtag geflogen und vor wenigen Wochen dann auch in Thüringen und Sachsen.
Das heißt, die FDP hat eine Wahlniederlage nach der anderen in den Ländern eingefahren. Und umso stärker ist dann auch die Bundes-FDP unter Druck geraten und umso schriller wurden dann zum Teil die Forderungen. Die FDP hat dann einfach auf Krawall geschaltet. Und in der Analyse müsste man eigentlich sagen, dass ihnen das nicht gut getan hat.
Darauf deuten zumindest die schlechten Umfragewerte hin. Die werden von der FDP allerdings ganz anders interpretiert.
Sie findet erst recht, wenn wir zeigen, dass wir am liberalen Gedankengut festhalten, sind wir erfolgreich und dann können wir uns irgendwie über die 5%-Hürde retten. Das wird auch innerparteilich sehr kontrovers diskutiert.
Anfang des Jahres gab es in der Partei sogar eine Mitgliederbefragung, ob die FDP in der Ampel bleiben soll. Nur eine knappe Mehrheit hat dafür gestimmt.
Also die FDP ist echt am Schwimmen. Und wie das ausgeht, ist gar nicht so klar. Man kann auf jeden Fall sagen, dass die FDP in dieser Regierung am meisten zu kämpfen hat.
Dabei meint unser Kollege, dass die FDP in dieser Legislaturperiode zwar Kompromisse eingehen musste, damit aber auch einiges umsetzen konnte.
Zum Beispiel das Deutschland-Ticket, das auf eine Idee des FDP-Verkehrsministers Wissing zurückgeht, ist ja ein klassischer Kompromiss.
Das Deutschland-Ticket ist sowas Ähnliches wie das Klimaticket in Österreich. Man kann damit den Nah- und Regionalverkehr im ganzen Land nutzen und das für 49 Euro im Monat. Ein Kompromiss war es deshalb, weil die FDP den Grünen damit einen Vorschlag angeboten hat, um ihrerseits einen Tankrabatt umzusetzen. Das Deutschlandticket gilt als großer Erfolg für die FDP. Aber die Umfragewerte sind trotzdem in den Keller gegangen. Man muss dazu sagen, auch die Sozialdemokraten haben massiv an Stimmen verloren. Sie sind von über 25 auf 15% abgerutscht. Die wenigsten Verluste mussten noch die Grünen einstecken. Die sind von 14 auf 11% gesunken. Bei der FDP sieht es am düstersten aus. Die hat ihre Umfrageergebnisse mehr als halbiert. Und sollte sie bei den Bundestagswahlen nächstes Jahr nicht über 5% kommen, dann würde sie wieder aus dem Parlament fliegen.
Und bei der Strategie ist man sich da tatsächlich insofern einig, als dass es jetzt einfach noch mehr FDP braucht. Und das zeigt halt auch, wie schwierig diese ganzen ideologischen Konzepte von Liberalismus, von freien Märkten, wie schwierig sich diese auch umsetzen lassen, weil das halt Maximalpositionen sind. Und in einer Regierung geht es halt immer darum, Kompromisse zu finden. Und das lässt sich nicht mit Maximalpositionen erreichen. Und das ist bei der FDP noch nicht ganz angekommen.
Bei den Neos in Österreich allerdings, da beobachtet man die Misere der FDP ganz genau.
Ich habe den Eindruck, dass gerade jetzt die Performance in der Ampelregierung und auch das Image, das die FDP doch da immer stärker bekommt und sich auch gegeben hat, sagt den Neos nicht sehr zu.
Das ist wieder unser Kollege Sebastian Fellner vom Standard. Er sieht, dass die Neos gerade eher auf Distanz zu ihrer deutschen Schwester gehen.
Und da wird doch betont, dass die beiden Parteien in ihren jeweiligen Ländern unterschiedliche Rollen spielen.
Dabei gibt es natürlich Verbindungen zwischen Neos und FDP. Beide sitzen in derselben Fraktion im Europaparlament. Im Wahlkampf 2017 war Christian Lindner auch mal zu Besuch bei den Neos in Wien. So eine Einladung wird es diesmal wohl nicht geben, meint unsere Kollegin Katharina Mittelstedt.
Viele Neos-Politikerinnen und Politiker sagen auch in Hintergrundgesprächen, dass die Ampel womöglich eben auch aktuell eher schädlich ist und das schlechte Image der Ampel für die NEOS, um in die nächste Regierung zu kommen, weil natürlich der Vergleich, auch wenn die Zusammensetzung der Parteien in Österreich in einer Dreierkoalition doch eine recht andere wäre, da sein würde.
Die Ampel hat, wie in Deutschland auch, insgesamt in Österreich kein wirklich gutes Image. Auch hier ist es vor allem die FDP, die als Krawallmacherin wahrgenommen wird.
Und das ist ein Image, das die NEOS partout nicht haben wollen. Die NEOS wollen seit jeher als konstruktive Kraft wahrgenommen werden, wollen seriös mitarbeiten in einer Regierung und nicht dann so in der letzten Verhandlungsminute noch irgendeinen Baum aufstellen, wie man es von der FDP manchmal den Eindruck gewinnen könnte.
Anders als bei der FDP hat es für die NEOS absolute Priorität, nach dieser Wahl mitzuregieren.
Sie sind jetzt seit 11 Jahren im Nationalrat, seit 2020 auch im Bundesrat. Und es ist jetzt aus Sicht der NEOS und vieler Parteifunktionärinnen und Funktionäre einfach an der Zeit, dass sie in die Regierung kommen, weil sie aus ihrem Selbstverständnis heraus auch eine gestaltende Partei sein wollen. Und deswegen setzen sie jetzt sehr viel dran, dass dieser Traum auch wahr wird.
Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie offensiv die NEOS eine mögliche Regierungsbeteiligung im Wahlkampf angehen. Dass sie mit ExpertInnen über Maßnahmen für die ersten Tage ihrer Legislatur beraten. Die Botschaft lautet, wir wollen mitregieren und zwar konstruktiv. Und vielleicht ist das tatsächlich was, was sie aus der schmerzhaften Erfahrung der FDP in Deutschland ableiten.
Es fällt mir jetzt schwer, den NEOS in Österreich Empfehlungen abzugeben, aber ich glaube, es regiert sich auf jeden Fall leichter, wenn man nicht zu viel Ideologie in die Regierungsarbeit mitbringt und dann auch bereit ist, Kompromisse zu machen.
So sieht es unser FDP-Experte Serafin Reiber.
Es ist aber insofern schwierig, als dass natürlich diese Kompromisse immer auch sehr verletzend sein können für das eigene Kernklientel. Und die FDP ist da in einer sehr schwierigen Lage, weil natürlich die eigenen Leute das im Zweifel überhaupt nicht gut finden, wenn jetzt hier irgendwie von der reinen Lehre abgewichen wird.
Es ist ein Dilemma. Zu viele Kompromisse verärgern die Basis, aber ein Beharren auf Maximalforderungen sorgt für Streit.
Womit, und das kann man, glaube ich, jetzt nach doch einigen Jahren Ampel sagen, womit sie sich überhaupt keinen Gefallen getan hat, ist der Kurs der Opposition innerhalb der Regierung. Ja, diese Fundamentalopposition, weil das verstärkt natürlich das Gefühl, dass die Regierung nicht handlungsfähig ist. Und wenn die Regierung schwächelt, dann schwächelt auch die FDP, wie man jetzt an den Umfragen erkennen kann.
Die NEOS wollen es ganz offensichtlich anders angehen. Nur kann es ihnen bei allem guten Willen wirklich gelingen, öffentlichen Streit zu vermeiden?
Sollten ÖVP und SPÖ mit den NEOS regieren, gibt es eine Unzahl an Themen, wo sich die beiden großen Parteien uneinig sind und wo sie sich irgendwie zusammenraufen müssten. Und dann gibt es aber eine vielleicht ähnlich große Menge an Fragen, wo die NEOS auf, ich sage mal, beharrende Kräfte innerhalb von SPÖ und ÖVP treffen würden.
Da geht es um große Reformen, die sich die NEOS auf die Fahnen schreiben. Bei der Pension, der Bildung oder auch in der Verwaltung.
Da gibt es einiges an Konfliktpotenzial, wo sich ÖVP und SPÖ dann vielleicht doch ganz schnell ganz einig werden in ihrer Ablehnung von den NEOS-Ideen.
Eine türkis-pinke Trennlinie habe ich aber noch. Die ÖVP...
Nicht nur eine wahrscheinlich.
Nein, aber die letzte...
Im TV-Duell des ORF haben ÖVP und NEOS schon gezeigt, dass sie in vielen Punkten uneins sind. Und als kleinster Koalitionspartner wären die NEOS, genau wie jetzt die FDP, natürlich das schwächste Glied in der Kette. Müssten ziemlich sicher schmerzhafte Kompromisse eingehen. Und nicht nur das könnte ihrer Glaubwürdigkeit schaden.
Denn um große Reformen in Österreich umzusetzen, braucht es nicht nur die Zustimmung der Koalitionspartner.
Sondern sehr oft auch die Bundesländer oder verschiedene Vorfeldorganisationen in den Parteien, die es zu überzeugen gelten würde. Und das ist natürlich ein gewisses Risiko, dass die NEOS da auch eingehen, weil große Reformen umzusetzen, sei es im Bereich Bildung, sei es eine Pensionsreform, die außer den NEOS eigentlich keine Partei haben möchte, oder auch andere größere Vorhaben, werden einfach ganz schwierig sein, dass sie im großen Stil in der nächsten Legislaturperiode tatsächlich umgesetzt würden.
Auch hier könnte es für die NEOS ein Nachteil sein, dass sie noch nie im Bund mitregiert haben, wenn sie sich zum Beispiel bei solchen Verhandlungen dann weniger stark durchsetzen können.
Andererseits, gerade die Tatsache, dass die NEOS noch nicht in einer Bundesregierung saßen, die könnte für sie auch ein Vorteil sein. Nicht nur, weil sie die Sache mit sehr viel Elan angehen, sondern auch, weil sie noch unbelastet sind.
Es gibt eine große Politikverdrossenheit in Österreich und jede Partei, die nicht extrem etabliert ist und nicht schon in der Regierung ist vielleicht, hat auch einen gewissen Vorteil bei Leuten, die ein bisschen angezipft sind von den Parteien, die man halt schon gut kennt.
Eine Sache spielt vielleicht gerade in Österreich eine wichtige Rolle. Im Gegensatz zu FPÖ, ÖVP, Grünen und SPÖ hatten die Neos noch keine politischen Skandale.
Deshalb kommen sie auch so selten bei uns im Podcast vor.
Oder wie es auch der österreichische Satiriker Peter Klien kürzlich in einer unserer Folgen gesagt hat, das Drama der Neos ist, dass sie gar kein Drama haben. Aber vielleicht ändert sich das ja auch bald.
Ja, die Neos haben ein sauberes Image, weil sie sich nichts Gröberes zu Schulden kommen haben lassen. Die Einschränkung davon ist, sie haben halt durch ihre geringe Regierungserfahrung noch nicht viel Gelegenheit gehabt, um korrupt zu sein.
In rund 2 Wochen wird in Österreich gewählt. Die Neos sind extrem entschlossen, zum ersten Mal in ihrer Geschichte in der Bundesregierung zu landen. Und die Chancen der Partei auf ein oder mehr Regierungsämter stehen jedenfalls nicht schlecht.
Der Fall der Liberalen in Deutschland kann für die Neos eine Warnung sein. Es scheint, als würden sie aus den Fehlern der FDP lernen und die Sache anders angehen. Aber ob es ihnen tatsächlich gelingt, in einer möglichen Dreierregierung konstruktiv zu bleiben und nicht im Streit zu versinken, das wird die große Frage sein.
Wenn ich zurückdenke daran, wie kompliziert und mühsam die Regierungen zwischen ÖVP und SPÖ schon waren in Österreich, wäre es, glaube ich, das große politische Wunder des 21. Jahrhunderts, wenn diese beiden mit einer dritten Partei im Boot, die noch dazu oft sehr andere Dinge will, konstruktiver zusammenarbeiten, als sie das zu zweit getan haben.
Gleichzeitig ist allen Parteien abseits der FPÖ bewusst, dass die Freiheitlichen enorm davon profitieren würden, wenn die nächste Regierung die ganze Zeit nur streitet, sich auf nichts einigen kann und schlussendlich nichts weiterbringt. Also auch wenn die Gefahr extrem groß ist, dass es zu sehr vielen Meinungsverschiedenheiten kommt, würde es doch auch der natürliche Anspruch dieser nächsten Koalition sein müssen, dass man sich irgendwo am Riemen packt, um zu verhindern, dass ansonsten bei Neuwahlen oder zumindest bei der Wahl darauf dann die Freiheitlichen noch viel mehr profitieren könnten.
Und eine Sache wäre dann noch, falls es die Neos in die Regierung schaffen. Der einstige Gründer, Matthias Strolz, könnte aufs politische Parkett zurückkehren.
Schüttel mich jetzt zurück in die Welt hier und bin total kreativ. All doors broken open. Open the mind, open heart, open will.
Nach einigen Jahren als Musiker und Autor von Lebensratgebern hat Strolz vor wenigen Tagen verkündet, wieder bereit für die Politik zu sein. Er plant ein Comeback in seine alte Partei und will dann auch gleich ein Amt in der neuen Regierung übernehmen, nämlich Bildungsminister werden.
Zumindest der Unterhaltungswert der parlamentarischen Debatten wird dann wieder etwas höher. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal Jasmin Yüksel, Scholt Wilhelm und Marc Glücks. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir sagen Tschüss.
Und Baba.
Sie haben mich mit Ihren großen Kinderaugen angeschaut und richtig begeistert mit mir gespielt. Aber mit der Zeit immer weniger, später gar nicht mehr. Einsam im kleinen Käfig und dann einfach weggegeben. Gibt's nicht jemanden, der nach vielen Jahren genauso auf mich schaut wie am ersten Tag?
Sie hörten Christine Reiler als Ratte Ronja. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.